zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Mein Gott, war das eine schwere Geburt. So, herzlich willkommen zurück zu Folge 213 von Distanz und Gloria. 213 übrigens auch früher unser Klassenzimmer gewesen in der Thomasschule. Nur für alle, die mehr wissen wollten. Es melden sich zurück der Herr Stett und fast komplett wieder genesen der Herr Polas. Ihr hört es noch ein bisschen an meiner Nase. Das ist aber nur das nicht mehr vorhandene Nasenspray, was hier immer mal so ein bisschen zusetzt. Der Herr Stett guckt, als hätte er gerade ein Gespenst gesehen. Was ist da los?
Nee, ist alles gut. Also ich war mir nicht so ganz sicher, ob dieses Gerät aufzeichnet, aber es bewegt sich was.
Da bewegt sich was. Also, wie dem auch sei. Nochmal, sorry für letzte Woche, aber ich glaube, da hätte wirklich keiner Spaß dran gehabt. Erstens ich nicht, zweitens ihr nicht und Herr Stett gleich gar nicht. Weil erstens wenig Stimme da, zweitens wenig Lust da und drittens hohes Fieber da. Das war gar nicht mal so gut. Und viel Husten und Schnupfen und das wäre einfach schlecht gewesen. Das wäre für alle Beteiligten nicht schön gewesen. Deswegen haben wir gesagt, wir verschieben das auf einen Zeitpunkt, zu dem ich wenigstens wieder reden kann. Und ihr merkt es schon, das ist wieder gegeben. Deswegen herzlich willkommen zu Folge 213 von Distanz und Gloria. Herr Stett sitzt in seiner Pendlerwohnung, wenn ich es richtig sehe. Das wird er uns aber hoffentlich gleich selber sagen, nach der obligatorischen Frage, wie es ihm geht. Und dann hoffentlich auch noch beantworten, was seine letzte Woche so an Pendelei mitgebracht hat.
Ja, also mir geht's hervorragend. Ich bin ganz schön müde, aber ja, das ist eben so. Ich bin vor einer Stunde gelandet, deshalb jetzt der etwas müde und leicht verhetzte Tonfall. Und der Tag ging sehr früh los. Ja. Aber das ist eben dann manchmal so. Das war jetzt die letzten 3 Tage so. Dementsprechend, es wird die nächsten 2 Tage auch wieder so sein, aber das gehört eben auch mal dazu, dass man 5 Tage sehr früh ineinander aufstehen muss. Und dafür hat man dann auch etwas eher Feierabend. Naja, ansonsten war ich viel zu Hause. Ich habe wieder sehr viel für unser gemeinsames Projekt gemacht, dazu aber später, weil diese Woche wird es nämlich spannend.
Ja.
Diese Woche wird es nämlich, es fängt an spannend zu werden.
Ja.
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 Genau, es ist ja noch spannend, so richtig spannend, wird es ja eigentlich erst in, ja, etwas unter 2 Monaten.
Ja.
Ja, allerdings, es beginnt diese Woche spannend zu werden. Dazu später mehr. Wie geht's dir denn? Ich höre, dass noch leichter Schnupfen vorhanden ist.
Naja, nee, es ist tatsächlich in dem Sinne, glaube ich, kein Schnupfen mehr. Es ist mehr jetzt gerade wieder die Entwöhnung vom Nasenspray. Das ist ja immer so, dass das so angenehm die Nase frei ballert. Und dann gibt es dann irgendwann einen Punkt, möglichst vor 7 Tagen, das wäre also heute der 7. Tag, wo man dann wieder absetzen sollte und das ist dann so, wenn man sich da so dran gewöhnt hat oder die Nase sich da über die Tage so ein bisschen dran gewöhnt hat, dass es dann immer so ein bisschen Zeit braucht, bis das dann von Natur aus wieder abschwillt und dann auch so bleibt und dann der Rest trotz auch raus ist. Insofern ist es nicht mehr Schnupfen, glaube ich, es ist eher so die Nachwehe. Das ist, also die Schleimhaut ist so ein bisschen restgeschwollen einfach von den Strapazen der letzten Woche, sage ich mal. Ansonsten geht es mir aber soweit erstmal wieder gut. Heute ist der erste Tag, wo ich sagen würde, ich fühle mich auch wieder gesund. Die letzten 1-2 Tage, wo ich dann schon wieder so ein bisschen was machen musste, waren noch eher auf Vorsicht und bloß nicht zu viel bewegen ausgelegt und fühlten sich auch noch ein bisschen matt und müde an. Heute ist der erste Tag, dass ich sage, ich fühle mich wieder, als hätte ich Energie. Und die ist auch nötig, weil wir am Wochenende Konzert haben. insofern kommt es also gerade recht. Ja, nee, mir geht's wieder gut und bin soweit wieder hergestellt. Aber letzte Woche, wie ich schon andeutete im Intro, das hätte wirklich niemandem geholfen. Also das wäre auch im Ernst mal gesprochen keine lustige Folge gewesen, weil ich mich einfach tatsächlich nicht gefühlt habe, wie überhaupt lachen.
Ja, also es ist auch so, wenn Robert Polas Distanz und Gloria absagt wegen Krankheit, dann ist wirklich die Scheiße schon ziemlich tief am Versacken. Also das ist...
Ja, das stimmt. Ja, also da habe ich schon...
Das ist wirklich so.
Da habe ich schon viel Elend mitgemacht. Aber es war in dem Fall wirklich so, dummerweise hatte ich kein Thermometer da, aber ich bin mir sehr sicher, dass es das höchste Fieber der letzten 10 Jahre bei mir war. Also mindestens 10 Jahre. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so hohes Fieber hatte. Weil wirklich, da war die ganze Palette dabei. Übelster Schüttelfrost. Übelstes Schwitzen. Und fiebertraumhafte Fieberträume in der Nacht, also das hatte ich auch wirklich lange nicht mehr. zusammen mit dem, was dann so also dazukommt, Kopfschmerzen. Und ich weiß nicht, was für mich der beste Indikator ist. Ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch so geht oder ob ich da einfach behindert bin, ist, wenn ich Fieber habe, dann tut es mir in den Augen weh, wenn ich nach links und rechts gucke. Daran kann ich immer ablesen, ja, ja. Habe ich Fieber oder nicht.
Und, ja, kenn ich.
Das war heftig und fiese Kopfschmerzen. Also das war wirklich, ja. Aber ich habe zum Glück eine ganz fantastische Familie und auch eine ganz fantastische Schwiegerfamilie und die haben sich sehr rührend um mich gekümmert.
Das freut mich sehr zu hören, weil das ist das, worum es dann geht. Vor allem dann, wenn man als Mann so schlimmes Fieber hat.
Das ist wirklich, also normalerweise bin ich jetzt niemand, der so die Männergrippe breit tritt, glaube ich. In dem Fall war es aber wirklich auch mehr als das. Aber dann, also einerseits dann Leute zu haben, die einem das Essen, die da im Essen vor die Türe stellen, wenn man selber nicht in der Lage ist zu kochen. Oder auch Menschen zu haben, die dann spontan einfach mit dem Eis vorbeikommen, weil sie wissen, man hat fiesche Halsschmerzen. Das war schon sehr bewegend ein bisschen. Es hat mich ein bisschen an diese Zeit zurückerinnert, wo man Corona hatte und nicht raus durfte, wo dann tatsächlich sich ja oft viele Leute gemeldet haben und dann, ja, können wir irgendwas tun, soll irgendjemand für dich einkaufen gehen und das hatte was davon und das hat mich auch jetzt nach der Corona-Zeit bei so einer, ich sag mal, einfachen, keine Ahnung, das war wahrscheinlich ein grippaler Infekt, ich weiß gar nicht, richtige Grippe wäre wahrscheinlich noch länger gewesen, es hat mich schon ein bisschen berührt, muss ich sagen.
Das freut mich sehr zu hören, ja, dass du da was Positives mitnehmen konntest draus.
Immer. Ja. Aber in dem Zusammenhang kommen auch die drei Dinge zustande, Herr Stett.
Ja.
Was sind deine drei Krankheitskiller?
Achso, die Krankheit wieder.
Ja.
Ja. Am allerweitesten oben, haushoch überlegen,
schlafen.
Ja, also das ist wirklich das Allerwichtigste.
Ja.
Ja, trinken.
Ja.
Wasser. Ja, Wasser oder Tee. Nicht so viel zuckriges oder salziges Gelumpe. Und Farbstoff und Zeug brauchen wir auch nicht direkt. Auch Saft nicht unbedingt gut. Ja, hat auch sehr, sehr viel Zucker und so. Und Nummer drei, das, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Ja. Also diese emotionale Unterstützung. Es ist nämlich so, wenn es jetzt eine grundsätzliche Krankheitshilfsmittel, ja, es kommt natürlich ganz drauf an, was man hat, da können auch noch andere Sachen wichtig sein, aber diese drei Dinge sind definitiv bei jeder Krankheit gut. Ja,
ja.
Das kann man nicht anders sagen.
Ja, es ist, also ich stimme in allen Punkten da 100% zu. Was ich noch hinzugeben würde, alter Sänger-Trick, wobei das kein Trick ist und der auch nicht exklusiv für Sänger ist. Hui, du kannst ja einfach gehen. Da muss ich doch auch gehen. Das zeigt aber, dass wir beide keine Psychopathen sind. Ist tatsächlich kalt inhalieren, also mit einem Feinzerstäuber. Das ist auch immer das, was unser Haus- und Hofhahn-Oarzt uns gerne da mit auf den Weg gibt. Also das ist tatsächlich das, was sehr schnell hilft. So einfach mit Natriumchloridlösung im Kaltinhalator. Das ist eigentlich das, was meistens Husten und Schnupfen am schnellsten locker kriegt. Ja, aber sonst würde mir tatsächlich auch nicht wahnsinnig viel zum Ergänzen einfallen. Klar, man kann irgendwie so Vitamin-C-Shots oder sowas zu sich nehmen. Aber ein guter Freund von mir, der selber Medizin studiert hat, hat einmal mich darauf hingewiesen, nachdem ich ihm sagte, ja, ich habe dann immer auch so Vitamin-B-Präparate, sagte, das ist eigentlich in der Regel eher teures Pipi, was dabei rauskommt. Weil diese ganzen krass konzentrierten Präparate, die dann, keine Ahnung, wie viele Milligramm Vitamin B12 und B6 dann in sich tragen, das ist meistens so hoch dosiert, dass der Körper das gar nicht aufnehmen kann. Und das ist natürlich aber so berechnet im Preis, dass es die hohe Dosierung einrechnet und nicht die der Körper aufnimmt. Insofern macht man da eher Verlust.
Ja,
ja. Ja. Genau, aber insofern absolute Zustimmung. Herr Stett, ich habe heute etwas vor, das haben wir noch nie gemacht. Ich hoffe tatsächlich, dass das hier im Podcast für ähnliche Erheiterung sorgt wie, ich sag mal, den zwei Instanzen. Es waren nicht jeweils nur eine Person, aber in den zwei Runden, in denen ich das bisher vorgelesen habe. Es handelt sich um, sagen wir mal, recht ordinären Pipi-Kaka-Humor, wobei aber nicht in derber Ausdrucksweise, sondern eher poetisch. Kommen wir dann gleich drauf. Sein Beitrag, den ich auf Facebook gesehen habe, und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe.
Ich kann nicht versprechen, dass ich auch so lache, weil wenn ich einen Lachsmiley verschicke per WhatsApp oder sowas in der Art, dann ist das meistens ein ziemlich, dann habe ich mich sehr gefreut, aber meistens habe ich dann nur mit dem Mundwinkel gezuckt.
Wir werden es sehen. Wir werden es live herausfinden. Ich werde es nämlich live hier vorlesen. Ich erlaube mir das. Und dann gucken wir. Zunächst aber, Herr Stett, in Berlin wurden Wildschweine getauft im Tegeler Wildtiergehege. Das ist an sich ist ja schon mal ein herrlicher Zungenbrecher, das Tegeler Wildtiergehege. Wenn du es bitte zweimal schnell sagen könntest.
Tegeler Wildtiergehege.
Sehr gut.
Also ich habe mich wirklich sehr konzentriert lassen.
Ja. Da wohnen nämlich jetzt, kommen Sie nie drauf auf die Namen, Kyler Minogue und Amy Schweinhaus.
Okay, sieht schon mal gut aus.
Geht gut los. Bitte auch.
Ja.
Ansonsten fahren wir morgen nach Mainz. Ich wollte noch irgendwas anderes erzählen, was mir passiert hätte. Aber es ist erstmal egal. Ja.
Du wolltest den Witz erzählen. Nee, das, was du gelesen hast.
Es ist kein Witz, es ist ein Text. Es ist Prosa. Ich will nicht sagen.
Lies mal, oder willst du das am Ende dann?
Ja, gut, doch,
statt dem Heinz?
Nee, dann machen wir das jetzt. Dann lese ich das jetzt vor. Okay. Der Text ist von.
Haltet euch fest.
Der Text ist von einem gewissen Tim Reinhold. Und hat vorweg folgenden Hinweis. Der Text heißt, mit Blähungen im Fahrstuhl.
Okay, es geht schon mal gut los.
Absolute Triggerwarnung. Bitte das Essen und Trinken während des Lesens einstellen. Ich muss mich konzentrieren. Im Fahrstuhl stecken bleiben? Ja, kann passieren. Ich bin da relativ entspannt. Keine Platzangst, keine Panikattacken. Ich weiß, dass diese Dinger nicht einfach so in den Tod rauschen. Alles easy. Wir standen da also zu siebt, dicht an dicht, auf knapp 4 Quadratmetern. Angespannte Gesichter, nervöses Husten. Jemand drückte in regelmäßigen Abständen völlig sinnlos auf den Knopf für das Erdgeschoss, als wäre der Fahrstuhl nur bockig und bräuchte ein bisschen Überzeugungsarbeit. Die Stimmung war okay. Was die Leute um mich herum aber nicht wussten, und das war ein Problem, ich hatte am Vorabend Rosenkohl gegessen. Und nein, nicht so ein bisschen. Ich hatte Rosenkohl gegessen wie ein Mann, der glaubt, er müsse sich vor einer Hungersnot bevorraten. Meine Frau machte den einfach zu gut. Ich hatte mich derart vollgestopft, dass ich mich danach nur noch rollend fortbewegen konnte wie ein gut genährter Seehund. Und nun war der Rosenkohl bereit für seinen zweiten Auftritt. Mein Darm hatte inzwischen so viel Gas produziert, dass ich damit problemlos eine Kleinstadt durch den Winter bringen könnte. Es war kein leichtes Zwicken, kein höfliches »Darf ich mal?« Nein. Das hier war die biologische Version eines Vulkanausbruchs, der seit Stunden drängelte. Ein massives, zorniges Grollen aus den tiefsten Abgründen meines Verdauungstrakts. Nach 20 Minuten im stickigen Fahrstuhl begann ich zu schwitzen. Meine Stirn glänzte. Mein Körper signalisierte mir mit aller Deutlichkeit, »Junge, es ist Zeit.« Ich wusste, das hier wird keine leise Nummer. Das hier war auch nicht so ein harmloser kleiner Windhauch, der sich unauffällig ins Nirvana verzieht. Nein, das war ein handfester SEK-Einsatz in meiner Nougat-Höhle. Und diese Jungs wollten raus, sofort, mit allen Mitteln. Ich spannte meine Arschbacken an, mit einer Härte, die jedem Panzerstahl Konkurrenz machen könnte. Ich hätte damit Nägel zerquetschen können. Mein Körper zitterte nicht aus Angst, sondern weil er mit aller Gewalt versuchte, eine Katastrophe von biblischem Ausmaß zu verhindern. Mein Kopfkino begann. Ich sah förmlich, wie sich meine Mitfahrer in Zeitlupe umdrehten, wie die ersten ratlosen Blicke fielen, dann der erste Atemzug, dann der erste Tote. Ich musste das hier aussitzen, durchhalten, irgendwie. Doch der Rosenkohl, der hatte andere Pläne. Ich kämpfte. Verdammt, ich kämpfte wirklich. Mein ganzer Körper war ein einziges Bollwerk der Verdrängung. Meine Arschmuskulatur war inzwischen so angespannt, dass sie theoretisch eine Kokosnuss hätte knacken können. Ich schwitzte wie ein Tier, meine Beine zitterten. Ich war ein Mann am Abgrund. Und dann passierte es. Ich merkte es sofort. Ein winziger Druckverlust, ein kaum wahrnehmbares Zischen, ein Leck in der Rohrleitung, Alarmstufe rot. Panik. Ich versuchte, den Schaden zu begrenzen, meine Haltung zu korrigieren, meine Beinmuskeln noch fester zu verknoten. Aber das Ding war in Bewegung. Es war zu spät. Das Geräusch war nicht ohrenbetäubend, nein. Es war tief, dumpf. Ein grollendes Unheil, das irgendwo zwischen platzender Fahrradschlauch und blubbernder Lava rangierte. Eine Frequenz, die man nicht hörte, sondern fühlte, wie ein U-Boot-Sonarsignal aus der Hölle. Die Gespräche im Fahrstuhl verstummten schlagartig. Ich hoffte noch kurz, dass es unbemerkt bleiben würde, dass es sich vielleicht in der drückenden Fahrstuhlluft verlor, geräuschlos, unauffällig. Aber das hier war kein gewöhnlicher Furz. Nein, das hier war Rosenkohl Level 3, biologische Kriegsführung. Die ersten Sekunden blieb alles ruhig, doch dann machte sich der Geruch breit. Es war kein normaler Furzgeruch. Nein, das hier war ein Ereignis. Ein olfaktorischer Tsunami, eine brennende Dampfwolke, die sich durch den engen Raum fraß wie radioaktive Strahlung. Meine Mitfahrer wurden Augenzeugen einer olfaktorischen Apokalypse. Ein Mann räusperte sich plötzlich heftig. Eine Frau zog ruckartig die Nase hoch und verzog das Gesicht, als hätte sie gerade den Gehaltscheck ihrer Ex-Schwiegermutter entdeckt. Ein junger Typ an der Wand drehte sich langsam in meine Richtung. Nicht panisch, nicht wütend, sondern in tiefer, ehrlicher Verzweiflung. Dann kam die erste Fluchtbewegung. Ein kleiner, schmächtiger Mann mit Aktentasche versuchte sich in die entgegengesetzte Ecke des Fahrstuhls zu pressen, als könnte er damit dem drohenden Gasangriff entkommen. Leider gab es kein Entkommen. »Oh mein Gott«, keuchte jemand. Dann der erste Husten. Ein junges Mädel hielt sich ruckartig die Hand vor den Mund. Tränen schossen ihr in die Augen. Ich hatte Tränen verursacht. Ich, ein einfacher Mann, der nur einen Abend unkontrolliert Rosenkohl gegessen hatte. Ein Mann mittleren Alters warf mir einen Blick zu, der irgendwo zwischen »Ich hoffe, du stirbst qualvoll« und »Hiermit verfluche ich selbst deine ungeborenen Enkelkinder« lag. Dann begann die Panik. »Wer war das?« schrie jemand. Ich überlegte kurz, ob ich die Schuld auf den älteren Mann mit dem grauen Mantel schieben sollte. Aber ich wusste, das würde nicht funktionieren. Denn die Leute wussten es. Sie spürten es. Es kam von mir. Und in diesem Moment, als mir bewusst wurde, dass ich nun offiziell als der Typ, der den Fahrstuhl vergast hat, in die Geschichte eingehen würde, tat ich das Einzige, was mir übrig blieb. Ich tat so, als würde es mich genauso betreffen wie alle anderen. »Boah, Alter, wer hat denn hier innerliche Verwesung?« rief ich laut. Doch niemand glaubte mir. Niemand. Wir blieben noch 10 Minuten stecken, die längsten 10 Minuten meines Lebens. Als der Fahrstuhl endlich aufging, gab es keinen normalen Abschiede. Kein »Tschüss«, keinen »Schönen Tag« noch. Nein. Die Leute stiegen einfach aus. Schnell, wortlos, Evakuierung. Ein Mann hielt sich ein Taschentuch vor die Nase, eine Frau sog panische, frische Luft in sich ein. Der Kerl mit der Aktentasche rannte. Und ich blieb zurück, allein mit meiner Schuld. Der Fahrstuhltechniker, der das Ganze von außen geöffnet hatte, kam neugierig näher, schnupperte kurz und machte dann einen Schritt zurück. »Bruder, was zur Hölle ist denn hier passiert? Hat hier einer in die Ecke geschissen?« Ich schüttelte nur den Kopf. »Lange Geschichte, mein Freund.«
Ja, sehr gut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist halt wirklich ein Problem.
Und jeder, der schon mal Rosenkohl gefressen hat, ja, jeder kann das nachvollziehen. Was ich da in dem Text, also natürlich ist das so Fäkalsprache, Pipi-Kaka-Humor, hihihaha, aber was ich an dem Text so wunderbar finde, ist, wie er changiert die ganze Zeit zwischen, ich sag mal, der stumpfen Ausdrucksweise, die man bei einem solchen Sujet auch erwarten würde, und gelegentlichen Einsprengseln lyrischer Genialität.
Ja, das finde ich halt auch so cool daran, und deshalb passt es ja auch in unseren Podcast rein, weil es halt nicht nur ekelhaft ist.
Nein.
Sondern lustig.
Nein, nein. Ja, also dieser Text hat sehr für Erheiterung gesorgt bei mir. Deswegen.
Das glaube ich. Bei mir auch.
Ja, das ist schön. Ich hoffe, die normalerweise mit unserem Podcast einschlafen, die können jetzt noch schlafen. Ohne Albträume.
Apropos einschlafen.
Ja.
Ich habe ja neulich schon mal gesagt, dass ich nicht mehr wie so ein Bekloppter einfach abends mir Pizza in den Wanst rammeln kann. Stimmt's?
Ja. Kenne ich, das ist das Alter.
Habe ich ja schon mal erzählt. Ja, das ist mir auch nach wie vor bekannt. Deshalb habe ich mich gestern etwas beschränkt, aber nicht gut genug. Wir waren gestern Abend nämlich Pizza essen und wir waren in Tirana in Albanien. Und wusstest du, dass in Albanien alle sehr nah oder relativ viele sehr nah an Italien sind? Also nicht nur lokal, sondern auch kulturell. So essen gehen und so weiter, ja. Es ist relativ italienisch,
alles
geprägt.
Wusste ich nicht. Hätte man sich aber natürlich geopolitisch, also geografisch zusammenreimen können.
Auch geopolitisch, ja. Im weitesten Sinne. Weil da mafiatechnisch auch ganz schön was los ist dort.
Das stimmt, ja. Albanische Mafia, das ist ein Begriff.
Das ist, genau. Und da waren wir eben abends essen in einer Pizzeria. Du hättest gedacht, du bist in Italien. Also es war wirklich original so. Die Pizzen waren so wie eine napolitanische Pizza eben und Salat und ja. Die Pizza war legendär gut, war richtig gut. Aber das ist, geht mir auch hauptsächlich bei diesen napolitanischen Pizzen so, weil da so viel Teig ist. Der Teig aber so weich und locker ist, lässt er sich so gut und schnell essen.
Ja.
Dann wird man nicht so schnell satt, wie man werden müsste.
Ja. Normalerweise schafft und man dann mehr. Das ist das Problem.
Das genau ist das Ding. Und ich fresse jetzt auch nicht wie so ein Hund, das mache ich nicht mehr, einfach das Zeug rein. Aber es war tatsächlich dann so, dass ich abends, als ich dann im Bett war, wieder merkte, Herr Sattler, es war immer noch zu viel, nächstes Mal noch weniger. Ja, weil ich tatsächlich nicht so gut einschlief. Hat aber, es hat trotzdem gereicht dann, ja. Aber ich bin dann nachts einmal irgendwann aufgewacht und ich hatte einen Brand, einen Durst, das ist unglaublich gewesen.
Ja, kenne ich auch.
Ja, das machen, also das war wirklich heftig, das hatte ich lange nicht.
Ich überlege gerade, es gibt ein Gericht, da habe ich das immer unfassbar heftig. Ja, doch, das ist, wenn man
Reis
so.
Meistens.
Ja, auch, ja. Aber nee, das ist meistens, wenn man so Fastfood-Kram isst abends.
Ja, dann, so viel Salz drin.
Boah, das ist, da habe ich echt, also da mache ich wirklich zum Teil auf und muss trinken.
Ja, das war bei mir so.
Ja.
Ja. Aber jedenfalls, es ging mir dann am nächsten Morgen ganz hervorragend. Wir sind heute dann noch 3 Flüge geflogen. Von Tirana zurück und dann nochmal Rom hin und her. Da waren wir übrigens 2 Tage, also vorgestern haben wir dort übernachtet in Rom.
Oh, schön.
Das ist ja immer, wenn man einen Tag später nochmal dahin fliegt oder 2 Tage später, dann fühlt man sich so wie so Déjà-vu-technisch. Ja?
Ja.
So fühlt sich das dann an. Aber wir sind dann gleich wieder zurück ohne Übernachten, jetzt heute. Allerdings war der Tag doch relativ anstrengend. Und ein, zwei Sachen spielten da eine Rolle. Eine davon möchte ich auch gleich noch erwähnen als gut gemeinter Tipp. Allerdings erstmal eine Sache. Wir kamen zurück von Rom und ich war schon wirklich angestrengt. Also macht das alles Spaß, aber es gibt doch durchaus Momente, wo man dann nicht gestresst, sondern einfach wirklich so langsam müde wird. Aber nicht müde im Sinne von schläfrig, sondern, wie sagt man das, ausgelaugt, ja. Gut genug noch, also exhausted. Ich weiß nicht, da gibt es kein deutsches gescheites Wort dafür.
Ja, ausgelaugt ist
ja,
schon
du weißt, was gut. Ich meine. Ja, aber ausgelaugt ist zu hart für das Gefühl, ja, was ich da hatte. Also sowas zwischen müde und ausgelaugt war das. Aber eben noch gut genug, um zu arbeiten. Definitiv gut genug, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Aber da gehen einem so gewisse Dinge auf den Nerv. Zum Beispiel, wenn man die ganze Zeit mit dem Tonfall angekreischt wird.
Ja, ja? Kenne ich gut.
Und wir sind von Rom zurückgeflogen. Das heißt, es handelt sich um italienischen Luftraum. Die haben ja sowieso schon anderes Temperament, ja. Und andere Tonfälle und so weiche Sachen. Ja.
Nein.
Normal finde ich das so.
Stett, hast du doch Flugsicherung vor den Koffer geschissen, weil die dich angeranzt
haben? Nee, habe ich nicht. Das mache ich nie. Das werde ich nie machen. Die haben mich auch nicht angeranzt. Aber die haben einfach, die reden ja normal,
ja,
einfach
ja.
So, ohne dass es irgendwie problematisch, und das ist ja auch alles nett gemeint, aber in einer Lautstärke. Also du kannst das gar nicht so leise drehen, dass das einen nicht nervt, weißt du?
Weißt du, woran das liegt? Das ist übrigens ein interessanter Brückenschlag, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, da kannst du kurz durchatmen. Interessanter Brückenschlag. Deswegen sind italienische Sänger auch oft mit so gutem Volumen unterwegs, weil eine italienische Mutter nie ihrem italienischen Kind verbieten würde, laut zu reden oder laut zu sein, weil das einfach dazugehört bei denen. Das ist einfach Teil Gibt's der Kultur. Nicht. So, kurzer Exkurs.
Ja, genau.
Jetzt kommst du wieder.
Die haben ja auch einen krassen Stimmsitz, ne? Alle. Auch
ja.
Beim ganz normalen Sprechen. Bei uns ist ja oft so, Leute, die viel ihre Stimme benutzen im Beruf. Also zum Beispiel Leute, die vortragen oder Lehrpersonen. Was haben wir noch? Nachrichtensprecher. Die brauchen meistens ein Stimmtraining, weil es eben nicht von vornherein in der Kindheit und Jugend bekannt ist,
ja.
Wie man seine Stimme gescheit benutzt oder dass man permanent heiser ist.
Ja.
Ja.
Ich denke, das liegt bei den Italienern, wenn ich die These mir erlauben darf, tatsächlich neben dieser eben benannten Eigenheit auch wahrscheinlich ein bisschen mit daran, dadurch, dass sie so krass katholisch aufgezogen sind, die werden mehr singen als der Deutsche, der Durchschnittsdeutsche.
Ja, die singen ja auch einfach, während die auf der Straße laufen. Das ist so geil, du läufst da,
ja.
Neben dir läuft einer und singt einfach.
Ja.
So ein bisschen vor sich hin, ja, ist großartig. Jedenfalls, ich muss das kurz vormachen, die Leute in dieser Wohnung werden das total toll finden, wie sich das angehört hat. Pass auf. Also ich muss ein bisschen davon vom Mikro weggehen, weil ansonsten erschrickst du gleich. Also du wirst erschrecken, aber die Menschen, die hier ins Mikro, also die das hören, was ich ins Mikro spreche, die müssen da ja nicht so komplett erschrecken. Also wirklich, der Tonfall war wirklich so die ganze Zeit konstant, bestimmt eine halbe Stunde. Lufthansa, 3 November Juliet, Kleinbande mit denen. Ja, also die ganze Zeit, ja. Also das, und zwar nicht nur mit uns, sondern auch mit allen anderen. Das heißt, du hast dich da gerade entspannt, war gerade nichts los auf der Frequenz, dann ging es schon wieder los. Wies er, Tri Lima Oscar, Kleinbande mit denen, oh no, Descendant mit denen. Unglaublich. Also das ging die ganze Zeit so.
Ich könnte dir den ganzen Tag zuhören, wie du das nachmachst. Das ist sehr, also ich kann es mir tatsächlich genau so zu 100% vorstellen. Dass es so klingt, dass es so gesprochen wird, dass es auch so laut ist.
Ja, und dann gibt es ja noch, endlich wurden wir übergeben an den anderen Sektor, in der Hoffnung, dass da jemand anders sitzt, der einen nicht so die ganze Zeit anplärt. Und dann hieß es aber, also der andere Sektor heißt dann Padova.
Ja.
Und da hieß es dann, Lufthansa, Lufthansa, Roma Reda, Roma, Contact Now, Padova und so weiter. Und das heißt also so richtig, also dass es auch noch länger als nötig war. Dann war auf der anderen Seite in Padova natürlich wieder einer, der ins Mikro geplärrt hat. Naja, also normal stört mich das überhaupt nicht. Aber heute hat es mich richtig genervt.
Was?
Man konnte einfach sich nicht entspannen, weil das ist ja so eine Alarmhöhe, die man dann hat, so eine Alarmfrequenz.
Ja.
Man ist davon immer angesprochen, egal, auch wenn es einen selber nicht betrifft.
Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es, also ich sag mal so, auch wenn es dich genervt hat, uns hat es jetzt unterhalten.
Ja, also ich deshalb habe ich das mir ja auch ausgesucht zu erzählen.
Ja, ja.
Ich hoffe, es war nicht zu laut. Es musste dann eventuell ein bisschen runter.
Ja, das wird schon gehen. Da müssen die Leute mal durch. Du musstest ja da auch durch, weißt du?
Ich musste da auch durch, also, genau.
Das ist ja
nicht ganz freiwillig, aber...
Es ist ja ein Geben und Nehmen hier.
So.
Das war
und
das
dann habe ich noch einen Tipp, und zwar eine Person auf dem Flug nach Rom, ein Gast, hatte ein Kind dabei, es war eine Mutter, und stellte dann 20 Minuten vor Abflug fest, so ein Mist, ich habe den Rucksack, in dem die ganze Kindermilch drin ist, das Wasser, das ganze Zeug, diverse Windeln, an der Sicherheitskontrolle liegen lassen.
Ah, schlecht.
Das ist schlecht.
Ja, sehr schlecht sogar.
Das ist wirklich schlecht.
Das ist für alle Beteiligten sehr, sehr schlecht, um Gottes Willen.
Ja, aber wir standen halt, also nicht alle Windeln. Ein paar hatte sie in der
Hand. Nein, aber ich meine, sie hat den Rucksack vergessen. Aber die Flugsicherung hat ein Gepäckstück, was nicht zugeordnet ist.
Nee, das ist bei der Sicherheitskontrolle. Das ist ja durchleuchtet.
Ach so, okay, na gut. Dann wissen sie zumindest, es ist nichts Dramatisches drin. Okay, ja.
Ganz genau.
Immerhin.
Und das wird dann dort bei Lost and Found abgegeben, dann kann man da anrufen, sich das schicken lassen, kostet zwar Geld oder man holt es ab, aber auf jeden Fall, man verliert das nicht zwingend.
Ja,
aber das ist natürlich mit diesem ganzen Kinderzeug ein Problem, weil sie sich jetzt quasi entscheiden mussten, ob sie aussteigen und den nächsten Flieger nehmen oder halt das irgendwie versuchen, trotzdem durchzuziehen, weil die in Rom noch einen Anschlussflug nach Brindisi hatten.
Auch schön die Ecke.
Naja, ja richtig, jedenfalls war es dann so, dass noch andere Leute mit Kindern an Bord waren und die haben die Flugbegleiter dann gefragt, ob die vielleicht was abgeben können von ihrem Zeug, damit sie wenigstens bis Rom mitkommt
und dort was kaufen können. Das ist ja ein modernes Märchen.
Das ist ein modernes Märchen und mir ging es nicht aus dem Kopf, weil wenn du selber kleine Kinder hast in diesem Alter, du weißt, wie scheiße das ist, wenn das Zeug fehlt und du musst aber trotzdem, du hast einen Haufen Geld für die Flüge bezahlt, wer weiß, was die davor hatten, keine Ahnung, ja, und da kann so ein Urlaub platzen wegen so einem Rotz, wegen einem vergessenen Rucksack. Und wenn du Kinder dabei hast, kann es halt passieren, dass man eben mal einen Moment unaufmerksam ist.
Ja.
Und ich habe dann auch nochmal am Gate angerufen und habe gefragt, ob die bei der Sicherheitskontrolle anrufen können. Weil es hätte ja sein können, dass sie zufällig genau diesen Rucksack mit der entsprechenden Beschreibung gerade gefunden haben in dem Moment. Es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, es hätte aber sein können. Turns out, nein. Und sie haben dann, das habe ich dir dann auch gesagt, habe gesagt, ihr müsst dann da anrufen und so weiter und so fort, aber wir haben unser Bestes getan, immerhin. Ja, also deshalb konnte ich da auch mit einem guten Gewissen das machen. Du musst es ja dann hinter dir lassen, weil das ist nicht dein Auftrag. Dein Auftrag ist, den Flieger sicher von A nach B zu bringen. Wenn man Kapazität für was anderes hat, hatte ich in dem Moment, habe ich das gemacht. Aber ich habe mir in dem Moment auch gedacht, uns hören ja tausende Menschen hierzu.
Mindestens, wenn nicht 10.000.
Für viele, die auch gerne reisen, dass man zumindest den einen Tipp mitgibt. Reisen mit Kindern ist eine coole Sache, ist aber anstrengend und bedarf, zumindest wenn es Flugreisen sind, insbesondere dann, einer guten Vorbereitung. Und die meisten machen das ja auch. Die war ja auch vorbereitet. Und was ich immer mache, ist die Gepäckstücke zählen, die ich mitnehme. Und an jedem Punkt, wo ich ein Gepäckstück hinlege, auch nur, wenn es nur eins ist, wenn ich das irgendwo ablege, auf Toilette, wenn ich irgendwo warte, wenn ich den Koffer abgegeben habe, wenn ich den Koffer wiedergenommen habe am Gepäckband, wenn ich bei der Sicherheitskontrolle war, zähle ich die wieder. Alle. Ja, manchmal wird es ja eins mehr, weil man irgendwas, einen Beutel aus einer anderen Tasche rausholt. Das muss man mit berücksichtigen. Oder es wird eins weniger, weil man eins da reintut oder weil man ein Gepäckstück abgegeben hat. Ja. Aber es ist immer wichtig, wenn man eins ablegt, das wieder zu zählen. Genauso wie man die Kinder zählt, die man mit hat. Das macht man ja automatisch auch.
Ja, klar.
Man würde ja auch selten, genau. Und dazu gehört das ganze Gepäck. Und dieses Zählen hat mir schon so auf den Arsch gerettet. Das hat uns auf Konzertreisen schon so auf den Arsch gerettet.
Ja.
Ja, und das kann ich nur empfehlen, weil dann passiert sowas, selbst wenn es passiert, dass man in dem Moment, also man vielleicht einmal nicht gezählt hat, dann sitzt man vielleicht am Gate und dann, wenn man aufsteht, um in den Flieger reinzugehen, zählt man nochmal alles durch, ob man alles hat. Und spätestens da fällt es einem auf und dann hat man halt nochmal ein bisschen mehr Zeit zu reagieren. Das wäre es ist meine Empfehlung, da kann man solche unschönen Situationen sehr gut vermeiden.
Das ist eine sehr gute Empfehlung und ein sehr guter Tipp. Sehr praxisnah von jemandem, der das offenbar selber schon öfter erlebt hat.
Definitiv. Du erlebst Schicksale. Das ist nicht das erste Mal.
Ich bin ein bisschen in, sagen wir mal, ich komme in soziale Bedrängnis. Weil
ja.
Ich muss erzählen, was ich erzählen will. Ich versuche es aber, also ich erzähle es nicht, um damit anzugeben, sondern ich erzähle es, weil es hierher gehört, streng genommen.
Bitte.
Und zwar ist das so, wir fliegen ja in anderthalb Wochen nach Taiwan. Und es ist so, dass ich ja meine Probleme habe mit Fliegen und Schlafen. Da es aber nötig ist, da wir nicht zum Urlaub machen nach Taiwan fliegen, sondern zum Arbeiten, habe ich mir tatsächlich für diesen Flug das erste Mal ein Business-Class-Upgrade gegönnt für sowas. Das geht aber auch nur deswegen, weil wir eine sehr gute Verbindung rausgesucht haben, die das finanziell plausibel darstellbar macht. Ansonsten wäre das tatsächlich nicht drin. Aber das heißt, ich werde das erste Mal einen Langstreckenflug in der Business Class verbringen und bin da unfassbar hyped drauf. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich würde euch einen kleinen Erfahrungsbericht dann hier lassen im Podcast, wenn es soweit ist. Aber das ist also meine große Hoffnung und das ist auch eigentlich der Hauptgrund, warum ich es mache. Ich kenne ja das Essen drumherum und so, das ist ja alles, ist alles schick und schön, aber das eigentliche Verkaufsargument, womit sie mich gekriegt haben, ist die Tatsache, dass ich meinen Sitz einfach also zu einem Bett umbauen kann.
Das ist cool, ja.
Und das, meine große Hoffnung ist, dass ich damit erstmalig auf so einem Flug auch mal ein bisschen schlafen kann, tatsächlich.
Das wünsche ich dir auch. Das ist eine absolut vernünftige Lage, also eine absolut vernünftige Situation. Also es ist ja, es gibt ja genug Gründe dafür, warum man das macht, Business Class zu buchen. Ja,
ja auch manchen ist das ja auch irgendwie total wichtig, das vor sich herzutragen. Das ist hier gar nicht der Punkt, warum ich das erzähle. Sondern mir geht es tatsächlich darum, dass das ja auch eine Erfahrung ist, die irgendwie in diesen Podcast gehört, finde ich, mit Distanz und Gloria.
Jetzt, sie gehört auf jeden Fall dazu. Also es ist Teil des Ganzen. Es verbindet unseren ganzen Podcast-Zweck eigentlich. Ne?
Aber du bist
zum Singen unterwegs und reist.
Aber du verstehst, warum es mich ein bisschen in sagen wir mal, moralische Zwiespälte bringt.
Absolut. Willst ja nicht angeben. Das kann ich verstehen. Das hat auch nichts mit Angeben zu tun. Nein. Ja, aber es ist cool, dass du das so eingeführt hast, weil das damit auch alle wissen.
Ja.
Vor allem die, die dich kennen, die hätten es vorher gewusst, aber es kennen dich ja nicht alle so gut, die uns zuhören wie ich.
Ich werde mich auch im Nachklapp darauf beschränken, ob es quasi dem Schlafproblem geholfen hat oder nicht. Ich werde es zumindest versuchen.
Ja.
Ja.
Das würde mich tatsächlich auch interessieren, weil ich bin selber noch nie auf Langstrecke-Business geflogen.
Das wird in dem Fall sogar dadurch, dass es natürlich eine Buchung ist, gleich viermal. Also ich habe vier Chancen dafür. Und das in ganz unterschiedlichen Flugzeugen übrigens. Also wir sind in der 787, wir sind im A380 und wir sind auch in einem A350, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Aber das müsste ich nochmal nachgucken.
Cool. Also, da bin ich gespannt, was du berichtest.
Also mein Tipp ist, dass ich im Dreamliner wahrscheinlich schlafen kann. Nee, 787 ist der Dreamliner.
Ganz genau.
Ja. Weil das einfach, glaube ich, der modernste von denen auch ist. Ich würde denken, dass es im A380 schwierig wird und ich würde auch vermuten, dass es im A350 schwierig wird, weil ich glaube, dass in diese, ich habe mir ja die Sitze vorher mal angeguckt, in, beziehungsweise auch die jeweiligen Zuschnitte, da gibt es ja auch unterschiedliche unterschiedliche Modernitäten der einzelnen Business Class von Flugzeugmodell zu Flugzeugmodell und dementsprechend sind die Sitze dann auch anders. Zumal wir das bei Etihad jetzt noch nicht so ganz wissen, wie das funktioniert. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, inwiefern sich da auch die Flugzeugtypen unterscheiden. Was schon mal nicht so geil ist, ich bin ja ein Mensch, der, sagen wir mal, die ein oder andere Essensallergie hat. Und das ist extrem schwer bei Etihad, da irgendwie jemanden an die Strippe zu kriegen, um denen das zu sagen. Also man kann quasi zwar so Special Meals auswählen, wie man das bei ganz vielen Flugunternehmen kennt, wo man dann sagen kann, ich will, keine Ahnung, ich will nur Wurzeln fressen, ich will vegetarisch, vegan, ja, halal, koscher, was auch immer. Das kann man alles auswählen, aber konkret Allergien durchgeben, das funktioniert nicht. Wobei man dazu auch einschränkend sagen muss, weil das jetzt vielleicht so klingt, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, das ist vielleicht ein interessanter Nachgang aus unserem Korfu-Urlaub dieses Jahr. Und zwar hat mir meine Verlobte am Flughafen, bevor wir losgeflogen sind, erzählt, dass die einmal den Fall hatten, dass sie im Flieger saß und es wurde durchgesagt, dass jemand mit einer schweren Nussallergie an Bord ist und dass sie deswegen alles, was irgendwie mit Nüssen zu tun hat, nicht ausgeben dürfen und auch alle bitten würden, wenn sie irgendwas mit Nüssen in der Tasche haben, die zuzulassen und das nicht rauszuholen. Dachte ich, es ist aber erschreckend speziell, also wenn du so krass allergisch bist, ist ja Mist, aber wie oft kommt denn sowas vor? So, wir besteigen den Flieger und das war eine der allerersten Durchsagen auf diesem Urlaubsflieger, genau das. Ja, wir haben einen schweren Nussallergie, ja, es war unfassbar lustig, weil keine 20 Minuten vorher hat sie mir das erzählt. So, und von daher fand ich es interessant, dass das offenbar so schwierig ist, darüber mit jemandem in Kontakt zu kommen bei der Airline. So.
Ja, das ist, es ist ja auch dann wahrscheinlich auf Englisch, ist ja egal, ne? Aber auch über die Website hast du da nicht erreichen können.
Also wie gesagt, du kannst halt dieses Special Meal kannst du halt beantragen. Aber für alles Weitere heißt es dann ja, kontaktieren Sie uns, aber dann hast du nicht wirklich einen Kontakt da. Also den musst du dir dann wahrscheinlich selber raussuchen. Ich muss mal gucken, ob ich den im Impressum oder irgendwo finde. Weil darüber möchte ich zumindest nochmal kurz reden. Dann mit denen. Weil dämlich wäre...
Vielleicht ist das ja möglich.
Dämlich wäre, du gehst dorthin und dann kannst du gar nichts essen. Das wäre auch ein bisschen schade drum.
Das stimmt.
Ja. So. Also, was habe ich erzählt? Wir machen uns morgen auf nach Mainz und singen dann dort am Sonntag und kommen danach wieder.
Oh, dann sehen wir euch im Anflug auf Frankfurt regelmäßig und im Abflug.
Sehr schön. Herr Stett, wo geht's bei dir denn hin?
Morgen fliegen wir nach Leipzig hin und zurück tatsächlich. Ja.
Das ist auch geil. Wir verpassen uns wieder so also um Sackhaaresbreite.
Genau, wann fahrt ihr denn los?
Ja, wir fahren hier in Leipzig los, ich glaube 16 Uhr, 16:30 Uhr, sowas. Oder 17 Uhr?
Morgen.
17 Uhr, ja.
Morgen?
Ja.
Okay. Und dann nach Milano am Nachmittag, dort übernachten. Quasi nochmal Pizza essen, aber diesmal passe ich ein bisschen besser drauf auf.
Sehr gut. Aber dann.
Ach, ich habe so viel zu erzählen. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie viel Zeit du hast. Ich muss noch zwei Sachen noch erzählen, die mir wirklich wichtig sind.
Na dann los,
raus damit. Und dann geht's zurück von Milano und dann noch Porto hin und zurück. Das ist ein recht langer Tag dann.
Aber alles sehr schön.
Ja, aber Porto ist lang. Es sind zwei lange Flüge, die gehen über 3 Stunden. Und das quasi davor noch einen anderen gehabt zu haben, das wird ein langer Tag. Na gut, aber es ist ja auch okay.
You can do this.
Also, ja, also erstens wegen Italien. Ich habe in Rom übernachtet schon, jetzt vor 2 Tagen. Und abends, die waren alle sehr müde, das Wetter war nicht so toll. Es war leicht regnerisch und aber trotzdem schön warm, 25 Grad. Also richtig tolles Wetter eigentlich für Rom. Weil es nicht zu heiß ist, aber gleichzeitig auch nicht geregnet hat, sondern davor hat es geregnet. Und da habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt zu der Gelateria, zu der ich immer fahre, wenn ich Zeit habe in Rom, war da. Hab dort Eis gegessen, Kaffee getrunken und einen Brief geschrieben und ein bisschen was gelesen. Und dann bin ich von da aus zurück zum Hotel gelaufen. Wohl bemerkt, das sind 7 Kilometer. Hi. Das heißt, entsprechend lang hat das gedauert. Aber es ist ja quasi, wenn man Sightseeing macht, läuft man viel weiter.
Aber war es noch warm? Also ist es noch warm in Rom gerade?
Ja, ja.
Also
es war richtig heiß? Ja, ja, es war richtig warm. 25 Hi. Grad.
Na gut, das ist ja,
heute war es sogar 30 Grad.
Das ist ja nicht warm, das ist ja normal.
Nee. Heute waren es 30.
Aber es war jetzt nicht so sommerlich 38 Grad, so die man noch rum
auch nicht hat. Nein,
okay,
das war richtig, das sag ich ja, war richtig angenehm.
Ja.
Ja. Und da bin ich da quasi so im gegen 17 Uhr, nee, oder so 8, 17.30 losgelaufen da von der Gelateria zurück. Und das ist auch eine Strecke, wo man eigentlich so richtig viele Sehenswürdigkeiten auch sieht. Am Kolosseum vorbeiläuft, man läuft an dem Fori Imperiali vorbei, also am Forum Romanum. Auch direkt daneben diese Treppe und der Palast, das ist so ganz weiß und riesig.
Die spanische Treppe? Nee.
Nee, das ist was anderes. Dort kommt man nicht vorbei. Und dann läuft man aber weiter und kommt dann auch an der Engelsburg vorbei, am Petersdom und so weiter. Deshalb war das einfach auch richtig schön. Und dann wurde es auch so langsam dunkel, so dämmerig. Und dann merkst du, wie das italienische Leben so langsam losgeht da abends. Ja, wie dann die ganzen Lichtlein angehen, wie sich die Leute, wie sich die Restaurants fühlen und so weiter. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich noch eine richtig schöne italienische Pizza gegessen. Da muss man nämlich, auch das ein Tipp, wenn du gerade in touristischen Regionen unterwegs bist, in Italien, geh in eine Pizza to go. Ja? Da gibt es ja von bis Qualität. Ja? Und du gehst am besten in einen Laden, wo der Mozzarella frisch ist, also wo das nicht gebackene Mozzarella auf der Pizza ist, sondern der frisch draufgelegt ist und wo die Pizza in Gramm abgerechnet wird, in 100 Gramm und nicht in Stücken. Das sind die Originalen.
Es ist vor allem Faustregel, gerade wenn man viel in touristischen Regionen unterwegs ist, kaufe niemals an den großen touristischen Plätzen, sondern immer in Nebengassen.
Du kannst in Rom auch an den touristischen Plätzen kaufen, du musst nur wissen, wo du hingehst.
Es ist aber schweineteuer.
Also, nicht unbedingt.
Naja, wie gut, gesagt, aber da bist du nicht direkt am Platz. Also normalerweise.
Nein, du bist
direkt,
quasi einen halben Kilometer weiter.
Genau. Richtig. Also, weil direkt an den touristischen Plätzen, beziehungsweise an den Sehenswürdigkeiten, das kannst du knicken, weil erstens passen die da das Angebot auch ein Stück weit an, dann ziehen sie dich über den Tisch mit dem Coperto und drittens ist in der Regel das Essen einfach woanders auch besser. Also bei den kleinen Sachen, gerade in Rom und auch in Japan gilt das übrigens, gerade die kleinen Restaurants, die sind meistens um ein Vielfaches besser, weil sie einfach viel mehr Zeit haben für die Sachen und auch viel, viel herzlicher sind. Das ist halt wirklich quasi wie von Mama dann.
Ja, also jedenfalls, es war ein absolut toller Abend und ich habe überlegt, ob ich mit der U-Bahn nach Hause fahre oder so. Und dann habe ich immer gedacht, nee, das ist eine Empfehlung. Wenn man die Zeit hat und es ist auch gesünder, laufen, angucken, keine Ohrstöpsel, genießen, riechen, hören, sehen. Es war wirklich toll. Fühlen, ja.
Sehr gut. Herr Stett, du hast so viele gute Dinge empfohlen, diese Folge, dass ich auf meine Empfehlung, die ich mir aufgeschrieben habe, verzichte und die erst nächste Woche bringe.
Okay. Und dann habe ich jetzt aber noch eine Sache, die uns beiden wichtig ist. Ich fasse mich kurz, weil wir möglichst wenig Werbung in dem Podcast haben wollen. Da es sich aber hier um Eigenwerbung handelt, denke ich, kann man das akzeptieren. Ihr habt von unserem Projekt gehört. Diese Woche geht's in die erste heiße Phase. Nämlich am 17.09., also am Mittwoch, startet das Crowdfunding. Ab diesem Zeitpunkt kann man tatsächlich real uns unterstützen. Mit einer Wirkung, die man dann auch sieht. Und das geht, also kein Geplapper mehr, wie wir es jetzt die letzten Wochen hatten, sondern da kann man wirklich was tun. Da kann man anfangen. 17.09. bis 10.10. Am besten ist es, wenn wir am Anfang möglichst viel schon sammeln können. Und dann am Ende nochmal was aufholen. Aber am besten ist es, wenn wir am Anfang schon loslegen können. Und zwar zum selben Tag wird auch der Ticketverkauf starten. Das heißt, da könnt ihr euch gleichzeitig auch noch ein Ticket sichern, wenn ihr kommen möchtet. Aber der Ticketverkauf alleine wird nicht die Kosten decken, die wir haben. Das ist leider bei Musik immer so. Darüber haben wir schon gesprochen. Zumindest bei solchen großen Projekten, wo Orchester dabei ist. Es zählt jede einzelne Spende, auch die nur 5 Euro oder 3 Euro, alles zählt. Ab 10 Euro gibt die Stadt Leipzig was mit dazu. Und es ist auf jeden Fall auch eine sichere Spende. Wir können eine Spendenquittung ausstellen. Und auch wenn es quasi das Ziel nicht erreicht werden sollte, bekommt man das Geld auch zurück. Also es ist quasi nicht verloren, falls wir das Ziel nicht erreichen sollten, was aber unwahrscheinlich ist. Also wir werden es wahrscheinlich erreichen. Und dann gibt es noch, das ist das letzte Wort dazu, einen Prämienshop. Das heißt, man kann auch unterstützen und was dafür bekommen. Dann kann man aber keine Spendenquittung bekommen. Das ist aber nicht so schlimm, weil es uns trotzdem hilft. Da gibt es so Dinge wie CDs oder Herr Polos singt 5-mal ein hohes C oder Max, der andere Dirigent von Collegium Thomanum, zeigt euch, wie man den Dreier- und den Vierertakt parallel dirigiert. Also schaut euch um, schaut euch das Video an, wenn ihr Lust drauf habt. Und wir werden den Post auf unserer Instagram-Seite auch teilen. Die kein Instagram haben, werden trotzdem von uns erfahren, wie man unterstützen kann. So viel dazu.
Da lässt sich doch auf jeden Fall was mit anfangen, mit den Prämien. Das, ja, wir würden uns einfach sehr freuen, wenn ihr das Projekt unterstützen würdet. Und ja, hoffen dann nächste Woche auf einen großen Zulauf, natürlich auch aus der Distanz und Gloria Community, wenn dann alles freigeschaltet ist, wie der Herr Stett gerade schon und gesagt hat.
Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, euch dann zu sehen beim Konzert selber am 9.11.
Das versteht sich natürlich von selber. Das habe ich schon mit eingepreist. Das war schon mit eingeplant.
Ja, klar.
So, Herr Stett, nun haben wir es. Jetzt machen wir einen Sack zu. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ich hatte ein schönes Gedicht. Das habe ich jetzt vor Schreck direkt wieder verloren. Verdammte Hacke. Mist, wo ist es denn? Ah, hier ist es. Einen schönen Heinz habe ich noch aus Heinz Erhardt Satirliches. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Herr Stett, schön, dass es geklappt hat diese Woche mal wieder. Es ist übrigens Freitag, wo wir heute aufnehmen. Schön, dass wir beide gesund geblieben sind. Ich wünsche dir gute Flüge. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich denken.
Nächste Woche, genau.
Sofern alle gesund bleiben. Das tut ihr bitte auch. Dann hört ihr jetzt noch Der Schatz, eine alte Volksweise. Damit verabschieden.
Mein Schatz.
Es liegt ein Schatz begraben, dort, wo der Weg sich biegt. Und nur zwei alte Raben, die wissen, wo er liegt. Noch keine Menschen haben ihn zu Gesicht gekriegt, nur die zwei alten Raben, die wissen, wo er liegt. Hü, Rösslein, du musst traben, bald haben wir gesiegt. Ich seh zwei alte Raben, die wissen, wo er liegt. Ich hab am Weg gegraben, der eine Biegung macht. Die beiden alten Raben haben sich totgelacht. In diesem Sinne.
Schwitze.
Weiter so. Raketengude.